Sprechstunde, der Deutschlandfunk Medizin Podcast.
Bei mir fing es in den Beinen an. Ich konnte nicht mehr gut laufen, habe meine Beine nicht mehr richtig gespürt, hatte Kribbeln, hatte Schmerzen, Missempfindungen. Ich bin gefallen. In den Händen habe ich es auch gemerkt. Ich habe nicht mehr die Hitze gemerkt. Also das merke ich nicht mehr.
Ein Kribbeln, ein Brennen, ein Taubheitsgefühl oder auch Schmerzen, so macht sich eine Polyneuropathie häufig als erstes bemerkbar. Sehr oft betrifft sie zunächst die Füße oder die Beine. Und begleitet werden können die Sensibilitätsstörungen auch von einer Schwäche der Muskulatur. Man weiß, dass eine Zuckerkrankheit eine Polyneuropathie verursachen kann, aber auch von Alkohol und einer ganzen Reihe von Medikamenten weiß man, dass sie sich ungünstig auswirken können. Kribbeln, Taubheit, brennender Schmerz, Polyneuropathien, das ist Thema dieser Sprechstunde mit Martin Winkelheide. Wir sprechen über die Ursachen, aber auch über Ansätze, wie eine Polyneuropathie behandelt werden kann. Unser Experte im Studio ist Professor Marc Stettner. Er leitet die Spezialambulanz für Polyneuropathien und ist Oberarzt an der Klinik für Neurologie am Universitätsklinikum in Essen. Herzlich willkommen, Herr Professor Stettner. Schön, dass Sie hier sind.
Hallo, Herr Winkelheide. Ich freue mich über die Einladung.
Bei Polyneuropathien, man denkt erstmal, das ist so ein einheitliches Krankheitsbild, aber ist es gar nicht, ne?
Ja, eigentlich sind Polyneuropathien oder der Begriff Polyneuropathien Sammelbecken für verschiedene Erkrankungen. Und der kleinste gemeinsame Nenner dieser Erkrankung ist der Umstand, dass es zu einer Schädigung am peripheren Nerv oder an den peripheren Nervenbahnen kommt.
Also alle Nerven, die sozusagen jenseits des Gehirns und des Rückenmarks
sind. Und das sind eine ganze Menge tatsächlich. Und das sind viele, viele Kilometer, die da sozusagen vom Rückenmark bis in die Verzweigungen in den Fingerspitzen und in den Fußspitzen führen. Und neben den Nerven, die die Sensibilität detektieren, gibt es Nerven, die Muskeln ansteuern, die Motorik koordinieren, aber auch Nerven, die relevant sind zur Steuerung unserer Darmtätigkeit, zur Steuerung des Herzens. Also ein sehr, sehr breites Spektrum an Aufgaben, die übernommen werden von peripheren Nerven. Und wenn diese peripheren Nerven oder wenn einige davon geschädigt werden, dann sprechen wir von Polyneuropathie.
Lassen sich denn so, sag ich mal, Gruppen machen, also wenn es darum geht, die Ursachen zu beschreiben?
Ja, also es gibt also Gruppierungen bei Polyneuropathien, kann man, genau wie Sie gesagt haben, zum einen hinsichtlich der Ursachen machen. Und die Ursachen, die sind sehr vielfältig. Sie hatten zwei schon genannt, nämlich die häufigsten, den schädlichen Gebrauch von Alkohol und den Diabetes. Wie gesagt, die zwei häufigsten Ursachen. Aber neben diesen häufigen Ursachen machen sehr, sehr viele andere Stoffwechselerkrankungen neben dem Diabetes Neuropathien. Das sind Erkrankungen, entzündliche Erkrankungen, rheumatische Erkrankungen. Das sind Erkrankungen der Leber und der Niere. Und häufig ist es so, dass bei diesen Erkrankungen Abbauprodukte im Körper verbleiben. Beispielsweise, wenn die Niere nicht mehr richtig ausscheidet oder die Leber nicht mehr den Entgiftungsprozess richtig durchführen kann. Und das führt dann zu oder kann zu Polyneuropathien führen. Und daneben gibt es Entzündungen im Nerv durch Erreger, die Polyneuropathien verursachen können. Es gibt, das haben Sie auch schon gesagt, viele Medikamente, die toxisch den Nerv schädigen können. Also sehr, sehr, sehr viele Ursachen tatsächlich.
Sie haben gesagt, auch Infektionen können eine Rolle spielen. Gibt es da Erreger, die sozusagen im Vordergrund stehen?
Ja, also grundsätzlich muss man sagen, die Infektionen, bei denen tatsächlich der Erreger selbst die Neuropathie verursacht, sind selten geworden. Ein sehr kleiner, einstelliger, also prozentual einstelliger Anteil der Patienten hat tatsächlich Neuropathien im Rahmen einer Infektion.
Früher war es häufiger,
ne? Ja, früher war es häufiger, aber früher waren die Infektionen ja grundsätzlich häufiger. Und wenn Sie sich die Mortalitäten anschauen um 1900, dann sind das häufig Infektionserkrankungen. Wenn Sie heute in die Länder des globalen Südens schauen, sind auch da die Infektionserkrankungen eine häufige Todesursache. Die sind ja grundsätzlich seltener geworden, ganz genau. Wir werden immer wieder gefragt hinsichtlich der Borreliose. Patienten kommen mit einer Polyneuropathie zur Abklärung und fragen, ob eine Borreliose ursächlich sein kann. Borreliose macht in seltenen Fällen Neuropathien, meistens aber dann eben keine typischen Polyneuropathien. Und wenn ich jetzt sage typisch, dann verstehe ich darunter eine Neuropathie, die an den Füßen beginnt, häufig mit einem Kribbeln, mit Missempfindung, mit einem sensiblen Defizit, dann langsam aufsteigt, die symmetrisch ist und eben nicht motorisch betont, also bei der die Schwäche, die Parese nicht im Vordergrund steht. Und diese Art von Neuropathie wird nur sehr, sehr selten durch eine Borreliose ausgelöst.
Das heißt, häufiger sind andere Ursachen. Lassen Sie uns eine Gruppe auch nochmal genauer angucken. Sie sagten, also es können auch Giftstoffe zum Beispiel in die Nerven direkt schädigen. Das häufigste Gift, was wir uns selber zuführen, ist wahrscheinlich der Alkohol. Ne?
Ja, der Alkohol ist relevant. Und ich will auch gar nicht die Laune unserer Zuhörer jetzt in irgendeiner Weise hier beeinflussen, negativ beeinflussen.
Aber 10.14 Uhr.
Ja, das heißt ja nichts. Also nun, der Alkohol ist tatsächlich relevant in Deutschland. Wir trinken in Deutschland viel Alkohol, 10 Liter reinen Ethylalkohol pro Kopf im Jahr. Das ist eine ganze Menge tatsächlich. Und der Alkohol, das muss ich einmal ergänzend sagen, macht natürlich nicht nur Polyneuropathien, der macht sehr, sehr, sehr viele Erkrankungen.
Also erhöht das Krebsrisiko, er schädigt die Leber, er schädigt die Nerven direkt auch.
Absolut. Und auch viele Erkrankungen, die im Gehirn stattfinden, neurologische Erkrankungen. Bei den Polyneuropathien ist es trotzdem hochrelevant, darüber zu sprechen. Der Alkohol führt zum einen zu einem direkten Schaden am Nerv, aber die Alkoholerkrankung macht ja noch viel mehr mit den Patienten. Wenn sie Alkoholiker sind, dann decken sie ihren Kalorienbedarf häufig eben über den Alkohol. Das heißt, sie haben häufig zusätzlich zum Alkoholmissbrauch einen schweren Mangel an relevanten, für den Nerv relevanten Nährstoffen und Vitaminen. Und hier sind insbesondere die B-Vitamine zu nennen. Des Weiteren können Sie im Rahmen eines Alkoholabuses, eines Alkoholmissbrauchs eine Leberzirrhose entwickeln. Die Leber speichert Vitamine, die für den Nerv relevant sind. Und diese Reduktion des Speichers führt dann wiederum zu einem sekundären Schaden durch den Vitaminmangel.
Das ist so ein richtiger Teufelskreis.
In der Tat.
Wo wir bei den Giften sind, es gibt ja noch andere relevante Gifte. Spielen die eine Rolle bei der Entstehung als Ursache der Neuropathie?
Also interessanterweise bleibt ein gewisser Teil der Neuropathien, die wir abklären, ohne Ursache, die wir heute kennen. 20-30% der Polyneuropathien.
Was eine Menge ist. Ne?
Bitte?
Was eine Menge ist.
Das ist tatsächlich eine Menge. Wir nennen das dann idiopathisch, das hört sich wichtig an, aber faktisch ist es dann so, wir kennen
einfach. Einfach nur der Doktor weiß nicht
ganz genau. Der Doktor weiß es nicht ganz genau. Und dieser Anteil ist immer kleiner geworden, weil wir immer besser werden, weil wir immer mehr Ursachen kennen. Es gibt viele Umweltgifte, von denen wir wissen, dass sie hochneurotoxisch sind. Da gehört natürlich das Arsen dazu, die Benzole, Blei, Cadmium, das Thallium, PBC, das DDT als immer noch angewendetes Insektizid, aber allerdings seit des Stockholmer Abkommens nur noch in sozusagen bei klarer Indikation, das heißt Malaria.
Also in Malariagebieten, so Innenraumbehandlung.
Ganz genau, da wird es noch angewendet. Trotzdem sind das Substanzen, die in unserer Umwelt vorkommen, gerade auch die Organophosphate, und von denen wir wissen, dass sie potenziell neurotoxisch sind. Da gibt es sehr wenig Untersuchungen, die uns die Frage beantworten, ob sozusagen eine chronische Exposition auch in einer niedrigen Dosierung über die Zeit hinweg Schäden am Nervensystem verursachen kann. Wir denken, das ist der Fall, aber da laufen gerade noch aktuelle Forschungsarbeiten, um genau diese Frage besser zu beantworten.
Was ja wichtig wäre, auch gerade in Bezug auf Pestizide, denn die werden ja im großen Maßstab angewandt.
Absolut. Also wenn,
und nicht nur auf den Feldern.
Ja, ja. Also ich meine, natürlich können wir jetzt über Glyphosat reden. Das ist ja ein heißes Thema. Nun, zum Glyphosat kann man sagen, man muss sich relativ sicher sein, dass diese Substanz keinen Schaden macht, wenn wir sie so weitflächig ausbringen, wie wir es aktuell in Deutschland tun. Es gibt ganz andere Substanzen, bei denen wir lernen konnten. Das Blei ist das beste Beispiel. Blei war bis in die 80er, 90er Jahre ja noch als Antiklopfmittel in den Kraftstoffen enthalten. Ab den 70er Jahren wurde es dann reduziert. Ich kann mich gut erinnern, dass es noch im Kraftstoff enthalten war an den Tankstellen. Und wir wissen heute, dass das Blei in der Luft in den Gebieten, in denen die Emission hoch war, zu einer relevanten Reduktion des IQs geführt hat bei den Patienten, die dem ausgesetzt waren. Und Deutschland hat damals geschrien in den 70er, 80er Jahren, die Autoindustrie geht kaputt, wenn wir das Blei reduzieren. Heute sehen wir, es war die richtige Entscheidung, da sozusagen ein Zeichen zu setzen und der Vorläufer zu sein. Und wie es mit anderen Pestiziden, mit den Organophosphaten aussieht, ja, das wird die Wissenschaft in den nächsten 10 Jahren zeigen.
Wir haben jetzt sozusagen das Feld schon mal so ein bisschen abgesteckt. Also gesagt, wenn Nierenerkrankungen oder Lebererkrankungen können eine wichtige Ursache sein, Stoffwechselerkrankungen wie der Diabetes. Wir haben uns die Gruppe der Infekte sozusagen angeguckt, also welche Erreger spielen da möglicherweise eine Rolle, die Gifte. Und da bleibt die große Gruppe, wo man die Ursache erstmal nicht kennt. Wenn ein Patient, ist ja eigentlich der Weg normalerweise umgekehrt, der sagt, ich habe Beschwerden, kommt zum Arzt, kommt ja zu Ihnen. Was machen Sie dann? Also um sozusagen auch herauszufinden, was ist denn wirklich die Ursache?
Also der erste Schritt beim Neurologen ist die klinische Untersuchung. Also wir haben unseren Reflexhammer und eine Stimmgabel, da prüfen wir die Reflexe. Wir schauen, sind sozusagen Auffälligkeiten am Körper, die messbar sind und die uns einen Hinweis geben, dass die Beschwerden überhaupt eine Polyneuropathie sind. Da gibt es typische Befunde, beispielsweise den Reflexverlust oder eben das distale sensible Defizit, was eben mit dieser Stimmgabel messbar ist.
Distal heißt?
Weit vom Körperstamm entfernt, also beispielsweise Fingerspitzen und Zehen. Und wenn wir denken, das ist vereinbar, dann sollte eine Messung der Nervenbahnen erfolgen, eine elektrische Messung. Die zeigt uns nicht nur, ob ein Schaden vorliegt, die zeigt uns des Weiteren, wie ausgeprägt der Schaden am Nerv ist. Der Nerv ist wie ein Elektrokabel. Und man kann da jetzt...
Das heißt, man kann messen, geht Strom durch?
So ist es.
Und wie lange braucht er?
Wie lange braucht er? Geht er durch? Wie gut geht er durch? Und da gibt es verschiedene Parameter, die uns einen Rückschluss oder die einen Rückschluss zulassen, wo der Schaden am Nerv ist und dann den Rückschluss zulassen, wie kam es zu diesem Schaden. Es gibt sozusagen, wenn die Isolierschicht des Nerven kaputt geht, wenn eine sogenannte demyelinisierende Neuropathie vorliegt, dann wissen wir, es gibt spezifische Ursachen, die genau dieses Muster bedingen. Und dann im weiteren Schritt, wenn wir die Polyneuropathie nachgewiesen haben, ein Muster charakterisiert haben, dann wird Blut abgenommen beim Patienten und es werden Ursachen untersucht oder es werden Parameter untersucht, von denen wir wissen, dass sie für die Polyneuropathie relevant sind. Das sind eine ganze Menge. Und dann gibt es weitere Abklärungen, wie beispielsweise die Nervenwasseruntersuchung. Und im Zweifelsfall gibt es noch spezifische Untersuchungen wie genetische Untersuchungen oder eine Biopsie des Nerven, die in Einzelfällen hilfreich sein kann.
Wir haben vorhin ja schon eine Patientin gehört, Gabi, 55 Jahre alt. Und meine Kollegin Barbara Weber hat sie getroffen und sie hat mir erzählt, es hat auch bei ihr angefangen, erstmal in den Beinen, also dass sie ein Kribbeln, Schmerzen hatte und auch eine Gangunsicherheit, aber dann ging die Geschichte weiter.
In den Händen habe ich es auch gemerkt. Ich habe nicht mehr die Hitze gemerkt, zum Beispiel ich habe Badewasser einlaufen lassen für meinen Sohn. Ja, der wollte reingehen mit dem Fuß, sagt, oh, Mama, ist doch viel zu heiß. Und ich halte die Hand rein und sage, wo ist das Wasser denn heiß? Also das merke ich nicht mehr. Das ist für die Familie irgendwie, glaube ich, vom Kopf noch nicht ganz umsetzbar, dass ich erkrankt bin. Okay, die wissen es natürlich, dass ich die ganze Zeit schon zu Hause bin wegen Krankschreibung und wie gesagt jetzt sogar in der Erwerbsminderungsrente gelandet bin, weil ich halt einfach nicht mehr arbeiten kann.
Was haben Sie gemacht? Was haben Sie gearbeitet?
Ich bin Apothekenhelferin.
Ist natürlich schwierig, wenn man dann kleine Schachteln in der Hand hält oder wenn man womöglich eine Rezeptur vorbereiten muss.
Ja, mir ist das da noch nicht so aufgefallen. Man hat unterschiedliche Grifftechniken, aber mir ist dann halt auch schon mal was aus der Hand gerutscht, was vorher nicht passiert ist. Ja.
Wie ging das dann weiter? Dann waren Sie beim Arzt, vermutlich zuerst beim Hausarzt, ne?
Nee, ich war beim Neurologen, weil ich eigentlich so Gedächtnisschwächen auf einmal auch hatte. Ich konnte mich gar nicht mehr richtig konzentrieren. Das ist mir sehr schwer gefallen und ja, ich konnte mir Sachen auf einmal nicht mehr merken. Also das war, glaube ich, noch vorrangig. Das fing als erstes an und dann kam das auch noch mit dem ganzen Körper dazu. Wie gesagt, ich konnte mich ja nicht richtig bewegen, es tat alles weh oder hatte keine Gefühle. Auch immer Schwindel, also wenn ich ein paar Meter laufe, habe ich einen Linksdrang, mir ist schwindelig. Wenn ich was aus dem Schrank holen muss, ist mir schwindelig. Wenn ich mich einfach mal zu schnell drehe, ist mir schwindelig. Wenn ich im Bett liege, habe ich erstmal das Gefühl, ich bin auf dem Schiff. Ja, da sind so mehrere Komponenten, die da einfach dazugekommen sind. Das ist natürlich für mich auch psychisch eine ganz enorme Belastung gewesen, dass ich überhaupt erkrankt bin. Und dann gab es immer Verschlechterungsschübe. Also ich war in mehreren Krankenhäusern zur Untersuchung, MRTs ohne Ende. Und psychisch haut es einen um, weil mein Sohn ist erst 14, der muss ja natürlich auch mit fertig werden. Ja, ist natürlich auch finanziell ganz große Einbußen vom Gehalt her bis zur Rente. Das sind 800 Euro Unterschied. Das ist natürlich eine Hausnummer. Zum Glück habe ich noch einen Ehemann. Und wenn ich die nicht hätte, sähe es auch ganz mager aus, ja.
Wie bewältigen Sie jetzt Ihren Haushalt?
Ich habe eine Haushaltshilfe, also eine Putzfrau, die regelmäßig kommt. Ja, man versucht natürlich irgendwie selber was zu machen, weil Haushalt ist, glaube ich, die beste Ergotherapie allgemein. Aber es fällt mir sehr, sehr schwer. Socken fallen mir auf den Boden, weil ich sie nicht greifen kann. Wenn mir morgens im Badezimmer eine Q-Tip-Packung runterfällt, kann ich nicht greifen. Also ja, ich kriege natürlich Unterstützung von meinem Mann, von meinem Sohn. Und wenn man alleine ist und es passiert was, dann versucht man natürlich, es selber aufzugreifen oder ja, Flecken wegzumachen, das ist ja üblich. Aber es fällt mir schwer, weil wie gesagt, beim Bücken wird mir auch dann wieder schwindelig und ja, es hat sich alles komplett verschlechtert, alles sehr. Muss man mit fertig werden.
Eine Reportage von Barbara Weber war das. Wir reden über Polyneuropathien. Zu Gast im Studio Professor Marc Stettner vom Universitätsklinikum in Essen. Herr Stettner, eine Polyneuropathie, die so massiv voranschreitet, ist das eigentlich die Regel?
Es ist nicht die Regel. Die meisten Polyneuropathien, 50%, sind langsam voranschreitend und beginnen eben typischerweise mit Kribbelsensationen in den Zehen, mit Schmerzen. Im Folgenden können dann Gleichgewichtsstörungen kommen. Aber was wir beim Beispiel von Gabi wirklich sehr, sehr gut sehen, ist der Umstand, dass Polyneuropathien für Patienten im Einzelnen nicht nur abstrakt medizinisch relevant sind, sondern eben auch ökonomisch relevant sein können, weil sie ihrer Arbeit nicht mehr nachgehen können und auch psychosozial relevant sind, weil das ganze Umfeld im Zweifelsfall durch Einschränkungen in, ich sage es mal, Mitleidenschaft gezogen wird. Also es ist ein komplexes Erkrankungsbild.
Mhm. Am Anfang stand bei der Patientin ja die Sorge, da könnte irgendwas mit dem Gedächtnis nicht stimmen. Das hängt nicht zusammen mit der Polyneuropathie.
Ne? Nee, das hat nichts mit der Polyneuropathie.
In dem Fall war es der Glück, weil sie dann sofort beim Neurologen gelandet ist.
Ja, also definiert sind, das hatten wir vorhin besprochen, die Polyneuropathien durch eine Beteiligung oder durch eine Schädigung des peripheren Nervensystems. Und das Gedächtnis ist im zentralen Nervensystem lokalisiert. Das heißt, das hat mit der Polyneuropathie per se erstmal nichts zu tun. Es kann natürlich sekundär durch Belastungsumstände zu einer Gedächtniseinschränkung kommen, aber das ist dann eher sekundär und hat mit der Polyneuropathie, wie gesagt, nichts zu tun.
Wo Sie direkt gesagt haben, oh, das ist aber typisch, der Schwindel.
Ja.
Wie kommt das?
Also
normalerweise würde man ja sagen, ja, Gleichgewichtsorgan und so, das sitzt doch im Kopf.
Absolut, ja. Schwindel ist ja so ein Begriff, der für eine Vielzahl von Symptomen verwendet wird. Es gibt Drehschwindel, es gibt Schwankschwindel. Bei der Polyneuropathie ist der Schwindel tatsächlich ein relevantes Symptom. Wenn wir als Säuger auf zwei Füßen laufen wollen und der Schwerpunkt wirklich weit oben in der Luft liegt.
Wenn wir aufrecht gehen.
Wenn wir aufrecht gehen, ganz genau, dann ist das eine Herausforderung an viele Organsysteme. Und ein Organsystem sind die Augen, dass wir den Horizont fixieren können. Das Gleichgewichtsorgan, das hatten Sie genannt, dass wir die Bewegung im Raum detektieren können. Und das dritte Organ, was wir benötigen, ist sozusagen das Gefühl unter unseren Füßen, was uns sagt, wo ist der Schwerpunkt, wo drücken wir.
Ja, genau. Und wie ist der Untergrund auch beschaffen?
Absolut. Und das muss dann ausgeglichen werden durch die anderen Organsysteme. Und wenn eins dieser Organsysteme nun bei der Polyneuropathie, das Gefühl unter den Füßen, in Mitleidenschaft gezogen wird, dann kann es sein, dass die anderen beiden das nicht sofort kompensieren können und wir nicht mehr aufrecht gehen können. Obwohl wir möglicherweise gar keine Schwäche, keine Paresen haben, können wir unser Gleichgewicht nicht mehr halten. Aber, und deshalb ist es gut, dass Sie es ansprechen, das kann trainiert werden. Das Gleichgewichtsorgan kann trainiert werden bei Polyneuropathien. Das heißt, wenn wir unsere Füße nicht mehr spüren und der Patient hat regelmäßig eine spezifische und gute Physiotherapie, dann reduziert er sein Sturzrisiko, weil das Gleichgewichtsorgan trainiert wird.
Was ja wirklich relevant ist, denn von Polyneuropathien sind ja auch besonders ältere Menschen betroffen.
Absolut. Die ohnehin sturzgefährdet sind.
Wo die Kraft schwindet manchmal ja auch. Ne? Das heißt, da ist es wichtig zu kompensieren, also zu trainieren.
Ja, absolut. Und natürlich, es gibt weitere Hilfsmittel, die man nicht vergessen sollte. Also beispielsweise ganz banal die Stolperfallen im Haus reduzieren, die Teppiche, die Teppichkanten reduzieren, der Läufer, die im Wohnzimmer liegen. Und als Arzt sollte man immer daran denken, dass häufig einfache Hilfsmittel angezeigt sind, beispielsweise sogenannte Orthesen, Fußheberorthesen, die den Vorfuß bei einer Schwäche nach oben ziehen und verhindern, dass der Patient mit den Zehen hängen bleibt und auch das Sturzrisiko reduzieren.
Wir haben noch gar nicht über Medikamente gesprochen.
Ja.
Bei vielen Polyneuropathien gibt es Schmerzen auch, bei jedem zweiten, glaube ich.
Ja.
Werden die behandelt wie andere Schmerzen auch?
Es gibt spezifische Medikamente, neuropathisch wirksame Medikamente, die genau diese Schmerzen, die durch den Nerv, der erodiert ist, verursacht werden, behandeln können. Das sind häufig Medikamente aus anderen Substanzklassen, Antidepressiva, Antiepileptika, die aber sehr, sehr gut wirken in Bezug auf diese Schmerzen. Und es gibt natürlich weitere Symptome neben den Schmerzen, die symptomatisch behandelt werden. Man kann die Krämpfe behandeln, man kann, wie gesagt, die Missempfindung behandeln, man kann teilweise auch den Schwindel medikamentös behandeln. Also Symptome kann man in jedem Fall bei Polyneuropathien behandeln.
Gibt es auch Möglichkeiten, den Nerven zu helfen, sich zu regenerieren?
Ja.
Also beim Alkohol wahrscheinlich Gift weg.
So ist es genau. Grundsätzlich bei allen Neuropathien, wenn man die Ursache kennt, muss man die Ursache behandeln. Wenn es Stoffwechselerkrankungen sind, Leber-Nierenerkrankungen, entzündliche Erkrankungen, Rheumaerkrankungen, so ist es. Und es gab sehr viele Studien, die untersucht haben, ob beispielsweise die zusätzliche Gabe von B-Vitaminen oder von Substanzen, die für den Nerv heilend und gut sind, hilfreich sind. Da könnte man jetzt 2 Stunden drüber reden, das wollen sie nicht. Wenn man es in einem Satz zusammenfasst, diese Einzelstudien waren alle negativ. Wir glauben heute, dass es komplex ist, dass Kombinationen möglicherweise helfen in Einzelfällen, aber große Daten dazu fehlen bisher.
Ihre Fragen und Erfahrungen.
Wir haben einen ersten Anrufer am Telefon, Herr Schäfer aus Overath. Schönen guten Morgen.
Hallo, guten Morgen in die Runde hinein.
Hallo, Herr Schäfer.
Bitte. Ich habe die Diagnose PNP 2013 erhalten. Ich bin jetzt mittlerweile 58 Jahre alt und die Ursache ist total unklar bei mir. Ich habe einige Klinikaufenthalte, neurologische Arztuntersuchungen, noch und nöcher, immer ohne Ergebnis. Die Ursache nach wie vor unklar. Mein Zustand hat sich in den letzten 10 Jahren massiv verschlechtert. Ich habe Schmerzen bis in die Oberschenkel, ins Gesäß hinein und an den Armen bis in die Schulter. Bereiche mittlerweile hinein. Und alles, was im Vorfeld auch alles erklärt wurde, ne? Gangschwierigkeiten etc. Ich weiß einfach nicht mehr, was ich tun kann, weil ich merke, dass sich mein Zustand immer weiter verschlechtert, Jahr um Jahr. Ich habe natürlich große Angst, wie das weitergeht. Meine Lebensqualität ist richtig miserabel und ich bin total hilflos mittlerweile. Meine Frage ist, was könnte ich noch tun, um rauszukriegen, was dahinter steckt, wohin kann ich mich wenden. Immer wenn ich zu Neurologen gehe, habe ich eigentlich immer die gleichen Ergebnisse. Ne? Ich habe einen ganzen Ordner voll und eigentlich steht immer im Grundkontext, im Grundtenor das Gleiche.
Wir kennen natürlich nur, was Sie jetzt uns gerade erzählt haben und wir können auch keine Einzelfallberatung machen, das nur vorneweg geschickt. Aber vielleicht kann Herr Stettner ein paar allgemeine Einordnungen auch noch geben.
Ja, Herr Schäfer, also das tut mir natürlich leid. Sie hören sich tatsächlich belastet an und die Geschichte hört sich auch für mich dramatisch an. Ich kann natürlich jetzt nicht im Einzelfall sagen, was bei Ihnen schon untersucht wurde und was noch untersucht werden sollte. Es gibt Spezialuntersuchungen, die tatsächlich nur in universitären Zentren gemacht werden. Dazu gehört beispielsweise die Biopsie, dazu gehören genetische Untersuchungen und Spezialanalysen von Enzymen, die seltene Neuropathien machen können. Aber trotz all diesen Untersuchungen, und das ist möglicherweise ernüchternd, aber es ist eben ehrlich zu sagen, bleibt ein kleiner Anteil der Neuropathien tatsächlich auch ohne Ursache. 20%. Gut ist aber, dass wir tatsächlich in den letzten Jahren auch viele seltene Neuropathieformen, von denen wir vorher nicht wussten, dass es sie gibt, beziehungsweise dass die ursächlich sein können für Neuropathien, auch bei den erblichen Varianten detektieren konnten. Da gibt es beispielsweise neue erbliche Varianten, die durch eine Mutation eines Enzyms entstehen, was auch theoretisch behandelbar ist. Also die Erkrankung ist behandelbar. Das heißt, es gibt auch immer wieder neue Ursachen, die behandelbar sind. Also ich kann jetzt schlecht eine spezifische Aussage bei Ihnen machen, aber ich würde Ihnen schon raten, dass Sie sich einmal noch an einem großen neurologischen universitären Zentrum vorstellen und einmal noch zumindest geprüft wird, ob alle Untersuchungen, die notwendig sind, um auch die seltenen Ursachen abzuklären, tatsächlich bei Ihnen gemacht wurden. Und ich lade Sie gerne ein, nach Essen zu kommen und wir schauen uns alles nochmal gründlich an, was Sie uns zeigen und alle Voruntersuchungen und dann bringen Sie diesen Aktenordner mit, von dem Sie eben sprachen.
Ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei Herrn Schäfer. Grüße nach Overath. Eine Hörerin hat uns gemailt und fragt, sie hat die Sensibilitätsstörung, aber ausschließlich am rechten Bein und Fuß Und sie fragt, gibt es sowas wie eine einseitige Polyneuropathie oder steckt da eher der Ischiasnerv dahinter, wie die Orthopädin meint?
Ja, also das kann tatsächlich beides sein. Das kann vom Rücken kommen, das kann der Ischiasnerv sein. Das kann eine Polyneuropathie sein. Wir hatten ja die meiste Zeit über diese typischen distal betonten und symmetrischen Neuropathien gesprochen. Es gibt eine Vielzahl von spezifischen Neuropathien, die eben gerade nicht symmetrisch sind. Das heißt, auch theoretisch kann es natürlich auch eine solche Form der Neuropathie sein. Man müsste einmal ein MRT im Rücken machen, müsste einmal die Nerven durchmessen. Das Gute an der Neuropathie ist tatsächlich, dass die Nervenmessung eindeutig entweder für oder gegen eine Neuropathie spricht und man diese Erkrankung auch eindeutig diagnostizieren kann.
Ein Hörer aus Bayreuth hat uns angerufen und gefragt, kann eine Polyneuropathie auch Nebenwirkung oder unerwünschte Wirkung einer Impfung sein?
Das ist ein weites Feld. Wir haben ja eben über Impfungen schon gesprochen. Theoretisch ja. Es gibt eine Unterform der Neuropathien, die sogenannten entzündlichen Neuropathien. Eine Erkrankung, die man vielleicht schon mal gehört hat, ist das Guillain-Barré-Syndrom. Das ist eine wirklich schwer verlaufende, häufig bei jungen Patienten
und auch
auftretende,
sehr akute Erkrankung,
die auch zum Tode führen kann. Da reagiert das eigene Immunsystem fälschlicherweise gegen Epitope des Körpers, also gegen Oberflächenbestandteile. Und diese Entzündung führt dann zu einer Zerstörung der peripheren Nervenbahnen, zu schwersten Lähmungen bis hin zur Notwendigkeit, beatmet zu werden, weil die Atemmuskeln bzw. die Nerven, die dafür zuständig sind, mit betroffen sind. Und solche Neuropathien können in seltenen Fällen tatsächlich durch Impfungen ausgelöst werden. Das ist aber eine Rarität. Grundsätzlich muss man zu den Impfungen sagen, und das möchte ich ergänzen zu der Kollegin, die vorhin gesprochen hat, Impfungen oder grundsätzlich in der Medizin würde man eine Impfung oder eine Therapie nur dann machen, wenn man denkt, der mögliche Nutzen ist größer als das mögliche Risiko. Und das mögliche Risiko, beispielsweise an einem GBS, an einem Guillain-Barré-Syndrom, nach einer Impfung zu erkranken, ist sehr, sehr, sehr gering.
Ganz anderes Thema. Eine Hörerin berichtet, dass sie alle 3 Monate Botulinumtoxin erhält, um einen Tremor zu behandeln. Und sie hat in den Füßen im Unterschenkel eine Polyneuropathie seit 2 Jahren. Und die Ärztin sieht da einen Zusammenhang mit der Botulinumbehandlung. Kann das sein?
Also wenn die regelhaft durchgeführt wurde, dann ist das ausgeschlossen, dass die Botulinumtoxinbehandlung zur Polyneuropathie führt. Ich gehe mal davon aus, dass sie von einem fachkundigen Arzt ausgeführt wurde und dann ist das unwahrscheinlich. Natürlich sehen wir immer wieder im Krankenhaus Behandlungen, die alles andere als lege artis durchgeführt wurden. In der Türkei wird Botox in den Magen gespritzt, damit die Motilität nicht mehr so stark ist und dann essen die Patienten weniger. Das sind natürlich alles Therapien, die sozusagen jetzt nicht lege artis durchgeführt werden. Darum kann ich das nicht ganz sicher ausschließen. Wenn es regelhaft durchgeführt wurde, dann ist das ja unwahrscheinlich.
Am Telefon Frau Lindholz aus Schleswig-Holstein. Guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen in die Runde.
Bitte sehr.
Ich habe vor Jahren schon mal Kribbeln und Schmerzen im rechten Fuß gehabt, sodass ich sehr schlecht laufen konnte und bin dann einfach nur zum Orthopäden gegangen. Und der hat mir dann gesagt, ach, das geht wieder weg, das sind Hautirritationen. So. Dann wurde das auch irgendwann besser. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, das ist bestimmt so 10, 12 Jahre her, ob ich da irgendwas eingenommen habe oder nicht. Jedenfalls habe ich das jetzt wieder seit vielleicht 2, 3 Jahren und habe damit aber eigentlich gar keine Probleme. Außer wenn ich abends im Bett liege, dann merke ich das, so ein Kribbeln und so ein ganz leichtes Taubheitsgefühl im rechten Fuß, gar nicht mal im Fuß, nur in den Zehen. Im kleinen Zeh und den daneben und ja, noch einen weiter. Und habe tagsüber 0 Probleme. Ich laufe sehr viel und ich bin schon Ü80, das nur nebenbei.
Aber die Beschwerden treten vor allen Dingen nachts auf?
Nachts auch nicht. Nur abends, wenn ich kurz vorm Einschlafen, merke ich das also.
Ja. Geben Sie Herrn Stettner noch die Möglichkeit, das einzuordnen.
Ja.
Ja, also grundsätzlich kann das sein, wenn man zur Ruhe kommt, spürt man Beschwerden ja grundsätzlich mehr. Gerade Paroxysmen, also Missempfindungen, treten oder sind immer vorhanden, aber man bemerkt sie eben, wenn man zur Ruhe kommt. Das ist nicht ganz untypisch tatsächlich. Natürlich kann auch ein anderes Krankheitsbild dahinter stecken. Unruhige Beine sind häufig assoziiert mit Polyneuropathien. können aber auch ein separates und anders zu behandelndes Erkrankungsbild darstellen.
Was würden Sie raten?
Abklären beim Neurologen.
Okay. Ich bedanke mich bei Frau Lindholz. Grüße nach Schleswig-Holstein. Wir gucken uns jetzt noch einen Spezialaspekt des Themas genauer an. Polyneuropathien können ja auch im Zusammenhang mit anderen Erkrankungen auftreten. Lebererkrankungen, Nierenerkrankungen, aber eben auch im Zusammenhang mit einem Diabetes. Und das ist besonders häufig. Am Telefon Privatdozent Dr. Soltan Kender. Er ist Oberarzt an der Klinik für Endokrinologie, Diabetologie und er leitet die Spezialambulanz Diabetes und Neuropathie am Universitätsklinikum in Heidelberg. Schönen guten Morgen, Herr Dr. Kender.
Ja, guten Morgen. Grüße.
Wie häufig gibt es denn diesen Zusammenhang zwischen Diabetes und Neuropathie?
Naja, das ist ein bisschen unterschiedlich zwischen den Diabetestypen. Das ist eigentlich eine häufigste Komplikation, wenn man allgemein die Patienten mit Diabetes anschaut. Es ist um die 50% die Häufigkeit von auftretenden Nervenschädigungen bei Diabetes.
Sie haben gesagt, es gibt noch einen Unterschied zwischen Typ 1 Diabetes, also Insulinmangel im Vordergrund steht, und dem Typ 2 Diabetes, wo sozusagen eine Insulinresistenz im Vordergrund steht.
Genau, das ist tatsächlich so, dass die Patienten mit Typ 1 Diabetes, die kriegen um die 20% erst nach 20 Jahren eine Neuropathie. Bei Typ 2 Diabetes sehen wir aber schon bei der Diagnosestellung eine 10-15%ige Inzidenz, was nach 10 Jahren auf 50% steigt.
Wie kommt das? Was ist da anders? Oder ist dieser Unterschied zu erklären?
Das liegt wahrscheinlich daran, dass bei Typ 1 Diabetes reden wir tatsächlich um einen reinen Insulinmangel, und bei Typ 2 Diabetes kommen andere Faktoren dazu, nicht nur Insulinresistenz, sondern auch andere Risikofaktoren wie Adipositas, auch Verstoffwechselstörung, Kreislauferkrankungen und auch andere Risikofaktoren wie zum Beispiel Rauchen. Und wir wissen auch, dass bei Typ 1 Diabetes eine gute Blutzuckereinstellung tatsächlich eine Neuropathie vorbeugen kann. Aber bei Typ 2 Diabetes können wir das leider nicht verhindern.
Moment, das ist ja ganz wichtig, wenn es darum geht, wie lässt sich eine Neuropathie oder wie erfolgreich lässt sie sich behandeln? Also wie sieht das aus bei Typ 1 Diabetikern?
Bei Typ 1 Diabetikern müssen wir tatsächlich hauptsächlich darauf achten, dass das Blutzuckermanagement gut läuft. Da gibt es sehr gute Daten aus großen Studien aus England und aus den USA, dass wenn wir das Blutzuckermanagement gut führen können und eine HbA1c in einem guten Bereich liegt, dann können wir damit eine Polyneuropathie vorbeugen. Das wäre dann bei Typ 1 Diabetes hauptsächlich.
Ja, wie sieht das bei Typ 2 Diabetes aus? Sie haben gesagt, bei Diagnosestellung schon gibt es erste Schäden häufig. Heißt das auch, dass die Behandlung schwieriger ist?
Korrekt, das ist leider wesentlich schwieriger. Und das muss man schon sagen, bei Typ 1 Diabetes ist das Auftreten von Diabetes ist jetzt ein schnelles Prozess. Bei Typ 2 Diabetes wissen wir, dass die Nervenschäden beginnen nicht erst dann, wenn die ersten Beschwerden verspürt werden, sondern treten bereits unbemerkt in ganz frühen Stadien der Diabeteserkrankung auf. Und das führt dazu, dass die Diagnosestellung auch schon Nervenschädigung wir tatsächlich wenig kausal rangehen.
Herr Kender, die Telefonleitung ist ein bisschen zerhackt, deswegen vielleicht können wir ganz kurz noch, können Sie Betroffenen was besonders empfehlen? Also worauf müssen die besonders achten?
Sie müssen besonders darauf achten, dass die einen gesunden Lebensstil führen, die nicht rauchen, die versuchen alkoholische Getränke zu vermeiden, die bewegen sich regelmäßig, die müssen auf den Körpergewicht achten und sehr, sehr wichtig, vor allem bei Typ 2 Diabetes, eine regelmäßige Fußpflege und auch eine regelmäßige Kontrolle von nicht nur von Blutzuckereinstellung, aber auch von den neuropathischen Schädigungen.
Dr. Zoltán Kenda, er leitet die Spezialambulanz Diabetes und Neuropathie am Universitätsklinikum in Heidelberg. Die Qualität der Telefonverbindung bitte ich zu entschuldigen. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Dr. Kenda. Einen schönen Tag auch.
Danke auch.
Ich wollte einen Aspekt nochmal aufgreifen beim Typ-2-Diabetes. Warum ist das so ungleich schwieriger zu behandeln, Herr Stender? Wie sind da Ihre Erfahrungen?
Ja, das deckt sich mit dem, was Herr Kenner gesagt hat. Das ist auch die aktuelle Datenlage. Der Patient, der typische Patient mit Typ-2-Diabetes hat zusätzlich noch eine Dyslipidämie, also die Blutfette sind derangiert. Häufig geht es einher mit einer Adipositas, mit einem grundsätzlich ungesunden Lebensstil. Und das sind alles Faktoren, die sozusagen additiv das Risiko einer Neuropathie deutlich erhöhen. Dennoch wissen wir, dass auch beim Typ-2-Diabetes die Einstellung der HbA1c als Parameter für eine gute Einstellung korreliert, genauso wie die anderen Folgeerkrankungen, Retinopathie, Eiweißausscheidung über die Niere mit dem Vorhandensein oder mit dem Entstehen einer Neuropathie. Also das heißt, auch der Patient mit einem Typ-2-Diabetes sollte versuchen, seine Diabetes-Einstellung zu optimieren. Aber es ist, und das hat der Kollege auch schon gesagt, tatsächlich deutlich komplexer. Und ich möchte noch eine Anmerkung machen. Es hört sich ja so an, als sei sozusagen die Neuropathie beim Diabetes eher ein kosmetisches Problem und das große Problem sei eher der Diabetes. Naja, wir wissen aus großen epidemiologischen Studien, dass das Vorhandensein einer autonomen Beteiligung einer Neuropathie beim Diabetes die Mortalität bei diesen Patienten verdoppelt. Das heißt, das ist auch für sozusagen nicht nur für die Lebensqualität, sondern auch hinsichtlich der Mortalität, der Sterberate ein relevanter Punkt. Also man kann dafür was tun, aber es ist komplexer. Und wir hoffen natürlich, dass die neuen Therapien und Stichworten Abnehmspritze, Ozempic, Mounjaro, dass das Medikamente sind, die auch das allgemeine Risikoprofil zur Entwicklung einer Neuropathie, nämlich beispielsweise Adipositas, reduzieren und sich wahrscheinlich auch günstig bei Diabetikern hinsichtlich der Entwicklung einer Neuropathie auswirken können.
Dann machen wir das Fensterchen hier mal zur Diabetes und Polyneuropathie. Ein ganz wichtiger Punkt, Sie hatten, über den wir noch sprechen sollten, es sind auch viele Fragen dazu gekommen, nämlich welche Auswirkungen haben Medikamente als Ursache einer Polyneuropathie, und dann sind ganz viele Medikamente hier schon von Hörerinnen und Hörern genannt worden, zum einen Herzmedikamente.
Ja.
Und das andere, auch Chemotherapien spielen eine wichtige Rolle.
Chemotherapien sind sicher der Klassiker.
Fangen wir damit mal an, genau.
Können Neuropathien verursachen, die auch schwerwiegend sein können, auch zu Lähmungen führen. Da muss man natürlich im Einzelfall immer abwägen, wenn ein Patient jetzt eine Neuropathie entwickelt, will man die Chemo weitermachen? Gibt es Alternativen bei der entsprechenden Krebserkrankung mit anderen Chemotherapien? Das ist immer Risiko-Nutzen-Abwägung. Es gibt natürlich Medikamente, die sind sozusagen über lange Jahre eine Blackbox gewesen. Man hat sie gegeben und hat erst viele, viele Jahre später gesehen, dass sie tatsächlich Neuropathien auslösen. Das klassische Beispiel, was ich aus meiner, wenn ich zurückblicke, auf meine Medizinerfahrung berichten kann, sind die Fluocinolon-Antibiotika. Also Ciprofloxacin, Levofloxacin, Ofloxacin sind Medikamente, die habe ich als Assistenzarzt noch sehr, sehr häufig beispielsweise in der Therapie von Harnwegsinfekten gegeben. Und heute wissen wir, auch aufgrund von epidemiologischen großen Studien, dass diese Medikamente das Risiko erhöhen. Beispielsweise, es gab eine Studie mit den Fluocinolonen, hat man dann verglichen mit einer Gruppe von Patienten, die ein anderes Antibiotikum bekommen haben. Und diese Studie hat gezeigt, dass es bei einem Tag Behandlung mit einem Fluocinolon zu einem Risikoanstieg von 3% pro Tag kommt. Das heißt, wenn Sie 10 Tage behandeln, dann sind das 30% Risikosteigerung zur Entwicklung einer Neuropathie. Man muss natürlich einschränkend sagen, das absolute Risiko ist klein, deshalb sind 3% oder 30% dann in der Summe nicht besonders viel. Aber das war doch bemerkenswert, diese Studie. Und wahrscheinlich gibt es noch viele Medikamente, von denen wir es nicht genau wissen. Aber es gibt genug, von denen wir wissen, dass es Neuropathien macht. Amiodaron, Chloroquin, Gentamicin. Aber auch Medikamente wie beispielsweise Lachgas, die ja heute als Partydroge breite Anwendung finden, auch hier in Köln. Von denen wissen wir, dass sie schwere Neuropathien auslösen können.
Die bleiben?
die teilweise bleiben. Das Gute am peripheren Nerv im Vergleich zum zentralen Nervensystem ist, dass das periphere Nervensystem heilen kann. Ja.
Aber es dauert.
Aber es dauert sehr lange. Der periphere Nerv muss dann wieder komplett von der Wurzel bis in die, ich sage jetzt wieder Fuß- oder Fingerspitze, auswachsen. Am Tag 2 Millimeter. Und dann können Sie sich ausrechnen, wie lange das dauert, bis das beispielsweise nach einem mechanischen Nervenschaden wieder komplett durchgewachsen ist.
Ihre Fragen und Erfahrungen.
Am Telefon Frau Verger aus Emmerich am Rhein. Ich hoffe, ich habe Ihren Namen richtig ausgesprochen.
Ja, schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Frau Verger ist ein holländischer Name.
Okay, guten Morgen.
Guten Morgen. Ja, ich lausche ganz interessiert Ihrer morgendlichen Runde da. Es geht darum, ich habe seit mit Sicherheit 30 Jahren ein schweres Restless Leg Syndrom. In den letzten 10 Jahren hat sich das noch sehr, sehr verschärft. Ich muss sagen, es ist am Tag so, dass ich heute Abend gar nicht genau weiß, kann ich mit meinem Teller essen ganz ruhig am Tisch sitzen bleiben oder laufe ich da wieder mit umher. Diesbezüglich können Sie sich vorstellen, ich habe so einiges durch und habe festgestellt, in den letzten 5 Jahren mit meinem mit dem Pramipexol-Präparat, das ist ein Parkinson-Präparat, in Zusammenhang mit Oxycodon-Naloxon, dass sich die Nervenschmerzen sehr, sehr, sehr verstärkt haben. Ich bin in einer Klinik in Kassel gewesen für Bewegungserkrankungen. Da hat man mir abgeraten von diesem Pramipexol, von diesem Parkinson-Präparat. Das wird sich dann nachher noch viel mehr, das wird sich noch verschlechtern. Und man hat mir dann zu dem Oxycodon geraten. Sollte es nur mit dem Oxycodon nicht reichen, könnte ich es im Zusammenhang mit dem Pramipexol nehmen. Ich muss sagen, ich habe es jetzt voriges Jahr im Dezember abgesetzt, das Betäubungsmittel. Und ich muss sagen, das Restless Legs hat sich jetzt nicht sehr verbessert. Aber ich muss sagen, die ganzen Nervenschmerzen, die sind wesentlich besser geworden. Und man hat wirklich auf eine Polyneuropathie bezüglich des RLS-Syndroms, hat man vermutet, dass das im Zusammenhang stand.
Wir können hier sozusagen keine Einzelfallberatung machen. Aber ich würde Herrn Stendler doch bitten, dass er nochmal so den Zusammenhang, gibt es einen Zusammenhang Restless-Leg-Syndrom und Polyneuropathien?
Auf jeden Fall.
Und,
Das Restless-Leg-Syndrom kann ein Symptom der Polyneuropathie sein. Gar nicht selten, dass ein Patient zu uns kommt zur Abklärung eines Restless-Leg-Syndroms und wir finden als Ursache eine Polyneuropathie. Also man sollte bei diesen Patienten, wenn andere Indizien vorliegen, immer die Polyneuropathie tatsächlich mit abklären. Die Medikamente, die Sie genannt haben, das Pramipexol, das L-Dopa, aber auch das Oxycodon sind Medikamente, die wirken im Einzelfall gut beim Restless-Leg-Syndrom, aber man sollte immer die Ursache abklären. Und beim Restless-Leg-Syndrom, um ein Stichwort zu nennen, das ist immer wichtig, beispielsweise, dass der Eisenhaushalt ausgeglichen ist, dass man den kontrolliert. Da gibt es viele Untersuchungen, die man da machen sollte, um die ursächliche Erkrankung zu behandeln. Aber und das möchte ich nochmal sagen, der Zusammenhang Restless Legs, Polyneuropathie, der ist tatsächlich bei vielen Patienten vorhanden.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei Frau Verger und grüße an den Niederrhein. Es ist noch eine Nachfrage gekommen von einem Hörer zu der Chemotherapiebehandlung. Bei ihm ist dadurch eine Polyneuropathie ausgelöst worden und er fragt, gibt es eine Möglichkeit, dass die wieder weggeht? Also, dass sie sich sozusagen verliert.
Also es kommt immer bei den Neuropathien darauf an, wie fortgeschritten die Schädigung ist im Nerv. Wie vorhin gesagt, wenn Sie den Nerv sozusagen beispielsweise durch mechanisch schädigen, wenn Sie sich mit dem Brotmesser den Nerv am Unterarm durchschneiden, dann heilt der wieder und dann wächst sozusagen die Leitstruktur wieder komplett durch den Nerv durch und im besten Fall hat man danach keine Ausfälle mehr. Das Problem bei Polyneuropathien ist natürlich, dass der gesamte Nerv angegriffen wird und dass sozusagen die Initialzündung des Auswachsens im besten Fall irgendwann erfolgt und der Nerv wieder heilt. Wichtig ist, dass die Noxe beendet wird. Bei einer Chemotherapie, klar, wenn die beendet ist, ist die weg. Allerdings kann es auch über Vernarbungen und wenn die Leitstruktur an sich schwer geschädigt ist, dazu führen, dass die Symptome nicht mehr vollständig rückläufig sind. Das hängt von vielen Faktoren ab. Das hängt von einer gewissen Prädisposition ab, ob man eher sozusagen veranlagt ist, dass sich Wunden wieder heilen oder dass Nerven wieder heilen. Das hängt natürlich am Lebensalter und auch am Lebensstil, an sonstigen Risikofaktoren für Neuropathien, ob eine Heilung wieder stattfindet. Viele Faktoren. Grundsätzlich muss man sagen, ja, es ist möglich.
Am Telefon ist Frau Hamann aus Rheinland-Pfalz. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Hermann, mein Name.
Bitte sehr.
Es ist ja
Hallo.
Schon einiges angesprochen worden. Was mich noch interessiert, also ich nehme Medikamente da gegen diese Beschwerden und sowas. Die haben natürlich auch Nebenwirkungen. Ich habe auch schon mit Vitamin B probiert, hat sich nichts mehr gebessert. Was kann ich denn noch machen?
Also man unterscheidet bei den Medikamenten ja zum einen die Medikamente, die symptomatisch die Beschwerden behandeln. Das sind Medikamente, über die wir vorhin schon gesprochen haben, also beispielsweise Schmerzmedikamente, Amitriptylin, Gabapentin, Pregabalin oder auch Medikamente, die das Westis-Lex-Syndrom oder die Krämpfe behandeln. Symptomatische Therapie, da gibt es eine Vielzahl an Medikamenten.
Genau, die nehme ich auch, die genannten.
Häufig ist es so, dass das erste Medikament nicht wirkt oder nicht ausreichend wirkt, dass man zum zweiten wechseln muss oder auch kombinieren muss. Und häufig ist das ein längerer Weg, die richtige Kombination an Medikamenten gefunden zu haben, die Symptome relevant reduziert. Das ist der eine Block. Der zweite Block ist natürlich, dass man, und das möchte ich auch nochmal betonen, sicher ausgeschlossen hat, dass eine behandelbare Ursache zugrunde liegt, die eine andere Behandlung als nur eine symptomatische Behandlung mit sich bringt. Und dazu gehören beispielsweise, oder dazu gehört beispielsweise der Umstand, dass eine Entzündung im Nerv, also eine überschießende Immunreaktion im Nerv, ausgeschlossen sein muss, weil das bringt oder diese Art der Polyneuropathie bringt spezifische Therapien mit sich, bei denen man ursächlich die Erkrankung behandelt.
Ja, ich bedanke mich bei Frau Herrmann und wir haben noch einen Anruf bekommen von einem Hörer, berichtet, der hat sehr lange sehr viel Alkohol getrunken, berichtet täglich 2,5 Liter Bier. Sei er nun seit 13 Wochen abstinent und er fragt, kann ich mir bei konsequenter Fortsetzung Hoffnung auf Linderung der Symptome oder gar auf Heilung machen?
Ja, also die Polyneuropathie, die durch den übermäßigen Alkoholkonsum entsteht, die ist relativ charakteristisch. Die Patienten beschreiben häufig brennende Füße. Die Patienten haben häufig eine Hyperhidrose an den Händen, also schwitzen vermehrt an den Händen, was sehr, sehr störend ist. Sie haben wenig autonome Ausfälle, aber dafür tatsächlich Paresen, also Schwächen der Fußhebung. Wir wissen aus den Studien, dass nach längerer Abstinenz, und länger heißt in diesem Fall Jahre, die Neuropathie und die Beschwerden und die Schmerzen rückläufig sind und sein können. Auch das ist ein Spektrum. Da gibt es Patienten, bei denen wird es gar nicht besser und Patienten, bei denen wird alles wieder vollständig normal. Also eine gaußsche Verteilungskurve. Also man kann grundsätzlich sagen, es ist sinnvoll, abstinent zu sein in jeder Hinsicht.
Ja.
Und statistisch ist es so, dass in ca. 50% der Fälle die Symptome relevant besser werden, nachdem der Patient vom Alkohol gelassen hat.
Hm. Es gab auch viele Fragen, welche Rolle spielt die Genetik? Also gibt es sozusagen sowas wie eine familiäre Belastung, auch was die Polyneuropathie angeht? Und dann anschließend die Frage daran, sollte man seine Kinder testen lassen?
Es gibt zum einen die klassisch hereditären Formen, die klassischen erblichen Formen von Neuropathien, Charcot-Marie-Tooth-Erkrankung, also eine historische neurologische Erkrankung, die schon vor Jahrhunderten beschrieben wurde von Neurologen. Diese Erkrankung oder diese Gruppe der Erkrankung bringt häufig auch wieder typische klinische Charakteristika mit sich. Das sind beispielsweise die Hohlfüße. Und diese Erkrankung, die wird klassisch vererbt. Und diese Erkrankung kann auch ganz spezifisch nachgewiesen werden. Sowohl in der Elektromessung gibt es Zeichen, die darauf hindeuten, in der klinischen Untersuchung, das hatte ich gesagt. Und diese Erkrankung kann man testen. Insbesondere dann sollte sie getestet werden, wenn der Patient sagt, mein Vater hat das auch und meine Schwester und mein Bruder haben das auch. Dann sollte man testen. Das ist die eine Form. Und man sollte es nicht nur deshalb testen, weil es möglicherweise für die Familienplanung und für die Kinder relevant sein könnte, sondern weil wir auch mittlerweile seltene Formen, die hatte ich vorhin schon angesprochen, kennen, bei denen eine mögliche Therapie in den kommenden Jahren existieren wird. Das ist das Gen, was da oder das Enzym, was da mutiert ist, heißt Sorbitol-Dehydrogenase. Das ist die eine Gruppe der Erkrankung, die klassisch genetischen hereditären Neuropathien. Und die andere Gruppe der Neuropathien, bei denen gibt es, und das betrifft alle Neuropathien, über die wir bisher gesprochen haben, gibt es eine Prädisposition. Das heißt, man bringt Faktoren mit, die den Nerv in gewisser Weise vulnerabler machen für Angriffe. da kann man nichts testen und da sollte man auch nichts testen. Da gibt es zwar einzelne Gene, die wir schon kennen, die sozusagen ein Risiko mit sich bringen, aber eine Testung bringt aktuell für diese Gene noch nichts.
Weil es keine Konsequenzen
hat. Konsequenz hat, genau. Und weil die Voraussagekraft bei Positivität sehr, sehr gering ist.
Am Telefon Herr Karadzhaf aus Berlin. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen in die Runde an alle. Ja, meine Frage, soll ich die jetzt gleich mal stellen?
Ja, bitte sehr.
Ja, ich hatte das ja, die Diagnose, die gestellt wurde am 4. Februar wurde mir die gesagt vom Facharzt für Neurologie, demyelisierende Polyneuropathie. Und ich habe ja die Beschwerden mit der Schwäche der Beine und der extremen Gangstörung schon fast 2 Jahre. Und erst jetzt der neue Arzt, den ich aufgesucht habe, der hat da entsprechend mal genauer hingeschaut und genauere Untersuchungen gemacht. Also meine Frage ist, auch der Arzt hat sich da bedeckt gehalten. Jetzt meine Frage ist, in so einem Fall, also das ist ja so eine spezielle Form der Neuropathie, wie ist denn da die Prognose? Wie wird sich das weiterentwickeln? Ich habe ja jetzt die Sendung verfolgt, einige doch...
Ups, jetzt ist er weg. Herr Karadzhaf, hören Sie uns noch? Wir versuchen, Sie mal anzuwählen, aber ich hoffe, Sie hören nebenbei auch Radio. Dann können Sie die Antwort auch direkt mitkriegen, die Ihnen Max Stettner gibt vom Universitätsklinikum in Essen. Herr Stettner.
Also eine tatsächlich spannende Frage. Demyelinisierende Neuropathien, das sind Neuropathien für die Zuhörer, bei denen sozusagen die Isolierschicht des Nerven Schaden nimmt. Und das ist tatsächlich eine gesonderte Gruppe, da gibt es nicht besonders viele Ursachen. Eine der möglichen Ursachen bei demyelinisierenden Neuropathien ist eine überschießende Immunreaktion, über die wir auch schon gesprochen haben. Da gibt es die akuten Formen, das Guillain-Barré-Syndrom, aber da gibt es auch chronische Formen. Eine dieser Formen heißt chronisch-inflammatorisch demyelinisierende Polyneuropathie, CIDP. Und das ist eine Gruppe von Erkrankungen, die sehr, sehr gut auf eine Behandlung anspricht. Und zwar auf eine Behandlung, bei der das Immunsystem moduliert wird. Da gibt es zugelassene Therapien, die sogenannten intravenösen Immunglobuline, gut verträglich, hochwirksam, 60-70% Ansprechrate bei den Patienten, was sehr, sehr viel ist. Und es gibt insbesondere neue Therapien, die gerade in klinischen Studien getestet werden und einige sind auch schon, oder eine Therapie ganz spezifisch wurde in den USA vergangenes Jahr auch schon zugelassen, liegt gerade bei der europäischen Zulassungsbehörde EMA und es steht eine Zulassung an für Europa. Also ich will sagen, es gibt für diese Erkrankung, für diese entzündlichen Erkrankungen im Nerv neue Therapien in der Pipeline, die hochwirksam sind. Und die vielversprechend sind für unsere Patienten. Und genau deshalb ist es wichtig, dass man diese Erkrankung spezifisch untersucht, feststellt oder eben auch ausschließt.
Kann sich dann die Myelinschicht von alleine wieder erholen, wenn die Attacken des Immunsystems sozusagen unterbleiben?
Ja, die kann sich wieder erholen. Häufig bleibt da eine Narbe an der Myelinschicht. Das Myelin ist noch ein bisschen dicker, wie eben eine Narbe auch ein bisschen dicker und wulstiger ist. Aber der Nerv kann im besten Fall wieder vollständig die Funktion der Reizleitung übernehmen.
Ein Hörer aus Baden-Württemberg hat angerufen und fragt, kann eigentlich auch eine Dialyse als Folge eine Neuropathie haben?
Also häufig wird die Dialyse ja im Rahmen einer Grunderkrankung durchgeführt und die häufigste Ursache für eine Dialyse ist eine Nierenerkrankung, eine Niereninsuffizienz. Und die Niereninsuffizienz macht häufig Polyneuropathien, weil Giftstoffe im Körper verbleiben, die dann den Nerv schädigen. Die Dialyse an sich macht das selten, aber viel häufiger die Grunderkrankung, die zur Dialyse führt.
Also andersrum gesagt, die Dialyse ist noch nicht gut genug und filtert noch nicht gut genug alle Stoffe raus,
so ist es.
Um zu verhindern, dass es nicht zu einer Neuropathie kommt.
So ist es. Kein Dialysegerät ist so gut wie unsere Niere, ja.
Hier ist auch noch eine Frage gekommen zur Amyloidose, auch so sozusagen Autoimmunerkrankung und Folge an eine Polyneuropathie. Kann das zusammenhängen?
Ja, das auf jeden Fall. Das wissen wir, die Amyloidose ist eine Erkrankung. Da lagern sich Proteine im peripheren Nerv ab, auch in anderen Organen, abhängig von der Art der Amyloidose. Und das führt zu einer Störung. Und bei der Amyloidose, ganz charakteristisch, lagern sich diese Proteine im autonomen Nervensystem ab. Also in Nerven, die beispielsweise unser Gleichgewicht, den Darm steuern. Und Patienten berichten dann eben häufig als erstes autonome Störungen bei der Amyloidose im Rahmen der Polyneuropathie.
Polyneuropathien, unser Thema heute in der Sprechstunde. Dank allen Hörern und Hörern, die uns angerufen haben. Dank an Professor Marc Stettner. Er ist Leiter der Spezialambulanz für Polyneuropathien am Universitätsklinikum in Essen.
Sehr gerne.
Einen schönen Tag.